Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Weihnachten ist das Fest des Lichts. Deswegen haben wir Licht gemacht. Weihnachten ist das Fest der Gabe. Also habe ich was mitgebracht. Für alle Gaben, die wir jetzt verteilen. Man hört schlecht? Ich höre mich.
Na gut.
Ich habe etwas mitgebracht. An dem Sie sehen mögen, das ist ein kleiner Artikel, den ich in der Frankfurter Allgemeinen letzten Weihnachten auf Bitte der Redaktion erzeugt habe. Und Sie werden wiedererkennen, die Begrifflichkeit, mit der wir hier in der Vorlesung gearbeitet haben, wenn wir über soziale Regeln gesprochen haben. Und soziale Regeln, wie Sie sich erinnern, in der Dualität von Zumutung und Entlastung interpretiert haben. Also der Artikel trägt die Überschrift Weihnachten ist Zumutung und Entlastung. Da sehen Sie also, wie man mit der Soziologie, mit der Begrifflichkeit unserer Disziplin für so den Normalleser, der ja nicht akademisch gebildet ist, aber auch nicht blöd ist, für den Normalleser eine Art Reflexion über das Zentralereignis, jedenfalls in einem christlich konnotierten Kalender, Zentralereignis deutet, das Fest des Lichtes, das Fest der Ankunft und die außerordentlich große Bedeutung der Ankunft des Kindes. Nun habe ich Ihnen das verteilt und wir wissen in der Soziologie, dass die Kommunikationsrhetorik bestimmend ist für das Erzeugen von wechselseitigen Beziehungen aller Art. Aber wir wissen auch mit der Soziologie, dass die Menschen auch in der Moderne durch allerlei magische Dimensionen in ihrem Handeln bestimmt sind. Und das Magische, das jetzt vor Ihnen liegt, ist das Papier. Papier zieht magisch an. Also ich kann mir jetzt hier den Mund fusselig reden, aber wenn ich das jetzt verteilt habe, diesen Text, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie mitnichten zuhören, sondern diesen Text sich anschauen. Deswegen bitte diesen Text erst auf dem Gabentisch wieder öffnen oder jedenfalls zur Bescherung und bitte sehr jetzt in die Tasche stecken, weil wir dann nicht genügend Aufmerksamkeit entwickeln auf das Thema, was wir heute noch vor uns haben. Aber da wir natürlich auch nicht zufällig uns mit dem Schenken, also einer Art kollektiven Bedeutungszuschreibung des Gebens in diesen Tagen beschäftigen, sei Ihnen natürlich noch eine Weihnachtsgeschenkempfehlung an die Großeltern mit auf den Weg gegeben. Das ist natürlich der deutsche Gruß, den ich Ihnen geschrieben habe und der auch im Rieder ist. Also die Großeltern bekommen den deutschen Gruß Und den Eltern mögen sie, wenn sie möchten. Hier hat mein Professor mal was geschrieben. Eine kleine soziologische Skizze, die in dem Band von Oliver Lepsius herausgebracht wurde, Inszenierung als Beruf, der Fall Gutenberg, Edition Surkamp, 10 Euro für die Eltern, nun ja, also das könnte so ungefähr hinhauen, Flasche Wein dazu oder irgend so etwas. Weiter habe ich eine Ankündigung zu machen, was die Zeit nach der Weihnachtspause betrifft. In der zweiten Januarwoche, also wo die Vorlesungen fortgesetzt werden, bin ich auf einem sogenannten Blog-Seminar des Universitätshauses Bergkranz. Also ich bin nicht da, möchte Sie aber doch, kann ein Professor ihn nichts bitten, kann er nicht. Also ich möchte Ihnen vorschlagen, zu diesem Termin gleichwohl zur Vorlesung zu kommen. Sie können diese Zeit nutzen in folgender Hinsicht, entweder indem Sie sich hier hinsetzen, austauschen oder nicht austauschen und schon einmal mit Ihren Essays beginnen, oder soweit einige schon Essays entworfen haben, warum gibt es keine Pudel mehr zum Beispiel, können wir diese Sitzung auch benutzen, zu denen natürlich die Tutoren dann anwesend sein werden, den einen oder anderen Essay schon vorzutragen. Dritte Möglichkeit, die es gibt, ist, dass diese fleißige Jungsoziologie-Gruppe, die jetzt gerade einläuft, dass die die Zeit nutzt, um über die Vorbereitungen des Studi-Soziologie-Kongresses zu erzählen. Also kurzum, ich wollte Ihnen vorschlagen, diesen Termin nicht einfach als einen weiteren Ferientermin zu nutzen. Andere Veranstaltungen haben ja eh begonnen in dieser Woche. Ich bin leider Gottes nicht da, ich bedauere das sehr, aber das ist eben ein Blog-Seminar, das lange verabredet wurde. Also ich schlage vor, dass Sie sich, wie gesagt, ich glaube es ist der 10. Januar, dass wir uns hier am 10. Januar verabreden und wie gesagt in einer dann selbst definierten Spontanität Sie, wie gesagt, entweder mal erste Entwürfe zu eigenen Essays schreiben oder sich in Gruppen zusammentun und darüber unterhalten, was mache ich überhaupt in diesem Essay. Also schlicht und einfach diese 2 Stunden nicht einfach in der Verlängerung dieser unendlichen Schlemmerei der Feiertage irgendwie weiter ungenutzt zu lassen. So jedenfalls mein Vorschlag. Wir hatten das letzte Mal uns beschäftigt mit dieser Sonderkommunikationsform, die wir Liebe nennen. Sonderkommunikationsform oder eine Kommunikationsform eigener Art hatten wir das letzte Mal schon in ihren Strukturmerkmalen bestimmt. Und ich erinnere nochmal daran, dass wir ja in der Soziologie überall es mit kommunikativen Prozessen zu tun haben. Kommunikative Prozesse, die wir als regelhaft strukturierte Prozesse uns vorstellen. Und wir hatten gesagt, bezogen auf diese Regeln, die die Kommunikation strukturieren, bezogen auf die Regeln, treten die Akteure in ein je unterschiedlich geartetes Verhältnis der Konformität und Nonkonformität. So hatten wir immer gesagt. Das ist wichtig, weil wir uns jetzt nicht diese Regeln, wie die frühe Soziologie im Übrigen lange Zeit sich das vorgestellt hat, die Regeln nicht einfach als von außen auf die Akteure determinierend vorstellen dürfen. Diese armen Akteure, die da irgendwie unter der Last dieser Regeln ächzen. Sondern wir haben ja den wichtigen Gedanken uns klar gemacht, dass die Akteure selber immer auch zugleich als die Träger der Regeln gedacht werden müssen. Und in dem Maße, in dem wir die Akteure als Träger der Regeln, wenn Sie so wollen, als die Aktivisten der Regeln vorstellen, in dem Maße haben wir uns die Gedanken klar gemacht, dass Akteure bezogen auf die Regeln immer auch eine relative Transformations- oder Innovationschance wahrnehmen können. Es gab Zeiten in der Soziologie, so habe ich sie beispielsweise noch in meinem Studium kennengelernt, in der Regeln als Ärgernis gedeutet wurden und überhaupt die Gesellschaft als Ärgernis gedeutet wurde. Aus dieser einseitigen Betrachtungsweise haben wir uns, wie gesagt, längst entfernt und sehen, dass eine soziale Ordnung, um das mal anders zu formulieren, eine kommunikative Gestalt, immer beides zugleich ist. Sie ist eine geregelte Struktur, die als geregelte Struktur von individuellen Akteuren aktiviert wird, die im Zuge der Aktivierung relative Spielräume der Regeltransformation wahrnehmen oder diese Spielräume nicht wahrnehmen. So haben wir uns das gedacht. Zumutung und Entlastung. Jetzt haben wir ja über diese Liebe gesprochen. Und in dieser Luhmann ist natürlich ärgerlich, weil ihn kein Mensch versteht. Und was macht der Luhmann? Der zeigt uns in einer eigentümlichen Theoriesprache zugegebenermaßen, dass im Horizont einer solchen Betrachtung von Kommunikation als geregelter Struktur es nun in der Gesellschaft unterschiedliche Kommunikationskontexte gibt. Ich nenne das Kommunikationskontexte, Luhmann nennt das anspruchsvoll Systeme. Aber der Gedanke ist eigentlich dasselbe. Es sind immer Kommunikationskontexte oder Kommunikationsspezifika, für die dann zwar der allgemeine Argumentationszusammenhang bezüglich der Regeln gilt, aber dann haben wir kontextspezifische Präzisierungen des Regelapparates, unter dem die Akteure jeweils handeln. Wir haben den Kontext Universität, wir haben den Kommunikationskontext Politik oder politische Entscheidung, wir haben den Kommunikationskontext Universität, wir haben Kommunikationskontexte wie das Militär, wir haben Kommunikationskontexte wie die Liebe. Und das ist eigentlich der ganz einfache Luhmannsche Gedanke, dass er nun sich die Frage stellt, wie werden diese spezifischen Kommunikationskontexte, zum Beispiel die Liebe, wie werden diese Kontexte für die Akteure handhabbar oder wie können die Akteure in diesen Kontexten sich bewegen? Wie können Sie die kontextspezifischen Handlungsanforderungen realisieren oder beantworten? Und da entwirft er die Vorstellung, dass in der Kommunikationskomplexität der Liebe die Semantik der Liebe den Akteuren als Hilfestellung entgegenkommt. Und die Semantik der Liebe ist in der Luhmannschen Perspektive Gedichte aller Art, Schlager aller Art, Romane aller Art, Poesie im weitesten Sinne, über die die Akteure in diesem Kommunikationsraum Liebe sich die Komplexität ihres Handelns reduzieren. Man starrt sich in der Liebe nicht an, sondern liest sich was vor. Ein Gedicht, Hannes Wader, Kurt Jürgens, nee, Udo Jürgens, Tina Turner, was es da alles so gibt, liest man sich vor, hört sich eine CD an. Ich rufe meinen Liebsten über das Radio an. Spielen Sie doch bitte Sting, die dritte von der letzten CD, die rausgekommen ist für meinen lieben Hannes. Und dann freut er sich, der Hannes. Also im Kommunikationsraum der Liebe so die Luhmannsche Vorstellung, vereinfachen die Akteure die Dynamik dieses Kommunikationsraums durch die notorische Übersetzung ihrer eigenen Befindlichkeit in die Sprache der Literatur oder Poesie. So kommt diese Luhmannsche Argumentation zustande. Ich stelle die aber hier nicht ins Zentrum. Warum? Weil ich bei Luhmann vermisse, was wir heute etwas genauer machen wollen. Nämlich die Explikation der Handlungsprobleme selber in diesem Kontext. Erinnern Sie sich an das letzte Mal, da haben wir die Strukturmerkmale der Kommunikation Liebe besprochen. Und haben herausgearbeitet, dass überhaupt das Eigentümlichste, was es gibt für die Menschen, weil sie in diesem Kommunikationsraum, wie wir gesagt haben, in der Unterstellung ewiger Dauer mit der legitimen Inanspruchnahme des eigenen Körpers und drittens in der wechselseitigen Unterstellung von Einzigartigkeit des Gegenübers miteinander kommunizieren. So hatten wir gesagt, so ist das für die Liebe als eine Kommunikationsspezifik. Und erinnern Sie sich, wir haben ja gesagt, in anderen Kontexten, also zum Beispiel diesen hier, kommunizieren wir natürlich auch. Aber wir kommunizieren in der Antizipation des Endes unserer Kommunikation. Irgendwie wird so in anderthalb Stunden geklopft und dann gehen wir alle nach Hause und besorgen Weihnachtsgeschenke derart wie vorgeschlagen und so weiter und so fort. Also wir haben hier ein kalkulierbares Ende und natürlich haben wir hier zur Veranschaulichung unserer wechselseitigen Beziehung eine Unmöglichkeit, auf den Körper zurückzugreifen. Wenn ich meine Argumentation plausibel machen möchte, kann ich nicht durch die Reihen gehen und ihn über die Haare streichen mit der Frage, findest du das nicht auch? Sondern dieser Kommunikationsraum ist körperneutralisiert und dieser Kommunikationsraum, um das am dritten Element zu zeigen, ist natürlich einer, in dem die Akteure sich in einer definierten Rollenposition begegnen. Also kommt da irgendwie so ein komischer Dozent, erzählt da was. Da sitzen lauter Studenten Beide Akteure sind in definierten Konfigurationen mit der Maßgabe, dass ihre Position ersetzbar ist. Wenn der jetzt nicht mehr da ist, kommt ein anderer und liest Einführung in die Soziologie und so weiter und so fort. Wir haben also in allen anderen Beziehungen, die wir so praktizieren in der sozialen Ordnung, haben wir die grandiose Idee der Ersetzbarkeit der Personen. Mit der Austauschbarkeit des Personals sorgt eine Sozialordnung für eine enorme Flexibilität. Und in so eine Schule hat da so einen Rektor, da gibt es natürlich einen stellvertretenden Rektor. Oder so eine Universität, da hat einen Präsidenten, da gibt es gleich 4 Vizepräsidenten. Ja, wenn der mal Schnupfen hat, der eine, dann kommt der andere. Und es entsteht keine Krise bei Abwesenheit des einen Akteurs. Durch das Instrument der Stellvertretung oder etwas vornehmer ausgedrückt, durch die Austauschbarkeit des Personals. Jetzt aber in der Liebe. Ganz einfach. Die Liebe, hatten wir gesagt, ist unverträglich mit der Austauschbarkeit des Personals. Und die Liebe ist unverträglich mit zeitlicher Kalkulation des Endes. Und die Liebe ist unverträglich mit körperneutralisierter Zuwendung. So hatten wir uns die Strukturmerkmale des Liebens vorgeführt und um das nochmal auf Luhmann einzublenden, der Ihnen wie mir übrigens notorisch Kopfschmerzen bereitet hat, Luhmann versucht eben in dieser Argumentation das Kontextspezifische der Liebe herauszuarbeiten, beschränkt sich aber eben nur auf die Liebe, wie gesagt, auf eine Semantik des Liebens, auf die die Akteure zurückgreifen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen genauer schauen, was denn eigentlich die in der Liebe sich den Akteuren stellenden Kommunikationsprobleme darstellen. Also welche Kommunikationsanforderungen oder welche Kommunikationsherausforderungen haben Akteure in der Liebe zu bewältigen? Nun, die Liebenden haben ein Dauerproblem in ihrer Kommunikation, das wir so darstellen können. Liebende müssen sich untereinander in ihrer jeweiligen Differenz zueinander wechselseitig anerkennen und bestätigen. Sie haben also eine Kommunikationsverpflichtung der Kommunikation der Differenz, in der sie zueinander stehen. Die Kommunikation der Differenz ist im Übrigen für die Konstitution, also für den Beginn der Liebe als Kommunikation, eine der wichtigsten Voraussetzungen gewesen. Denn wenn ich mich vom anderen nicht unterscheide, dann ist er natürlich vollkommen langweilig für mich, bis hin zum Extremfall, über den wir schon mal gesprochen haben, des Narziss, der sich in seine eigene Identität verliebt. Also der sich in ein Ebenbild seiner selbst verliebt und von daher die Kommunikationsanstrengung der Anerkennung der Differenz des Gegenübers unterläuft. Mit der Folge, dass die Kommunikationsbeziehung gar nicht zustande kommt, weil sie auf sich selbst gerichtet ist. Sie hat im Falle des Narzissmus nur das Selbst als Gegenüber und das Selbst begegnet sich in der Identität und nicht in der Differenz. Also kurzum, diese Liebenden, die haben eine ständige Kommunikationsproblematik, die wir jetzt so bezeichnen können, Kommunikation der Differenz. Die Kommunikation der Differenz hat zu Beginn der Liebe die wechselseitige Attraktion überhaupt erst entstehen lassen. Toller Typ, dufte Frau, irgendwie interessant, begehrlich, vollkommen anders als ich. Mal gucken, was das so für eine ist. Die Differenz begründet die Beziehung. Und man kann sagen, die Kommunikationsform unterliegt nun dem Handlungszwang der Kommunikation der Differenz. Dieser Handlungszwang wird nun gegengesteuert durch das Gegenteil, nämlich den Handlungszwang, sich wechselseitig die Gemeinsamkeit zu kommunizieren, die man zur Überwindung der Differenz wechselseitig gefunden hat. Also die Partner in der Liebe stehen unter dem Handlungszwang, die Gemeinsamkeit, die sie unter der Bedingung ihrer wechselseitigen Attraktion als Entwurf für ihre Beziehung gefunden haben, diese Gemeinsamkeit sich wechselseitig kontinuierlich zu bekräftigen. Kontinuierlich. Nicht, jetzt gehen wir zusammen und jetzt halt mal das Maul, wir sind jetzt irgendwie doch zusammen, was willst du eigentlich noch? Oder ich habe dir doch gesagt, ich liebe dich, ja, lass mich in Ruhe oder irgendwie sowas. Oder wir sind doch verheiratet, hast es doch. Also eine Kommunikationsnotwendigkeit, die sich auf die gesamte Sequenz der Beziehungsform und ihrer Zukunft bezieht, von der wir schon gesagt haben, dass diese Zukunft kein Ende kennt. Und das ist eigentlich die Anstrengung des Liebens. Dass man zwei Kommunikationsmaximen so betrachtet, gleichzeitig befolgen muss, die sich widersprechen. Kommunikation der Differenz bedeutet, kommst du heute Abend mit ins Kino? Nein, ich habe keine Lust. Naja, okay. Dann stricke ich eben oder irgend sowas. Oder gehe in meine Frauengruppe oder irgend sowas. Wenn das notorisch gemacht wird, also das Paar nichts anderes als die Differenz kommuniziert, verletzt sie die Kommunikationsmaxime Gemeinsamkeitskommunikation. Dann haben wir ein Paar vor uns, das sich mit seiner eigenen Differenz arrangiert hat. Aber um den Preis, dass es sich seine Gemeinsamkeit nicht mehr kommuniziert. Oder umgekehrt, nehmen wir ein Paar, das so eine Art Differenzfurcht entwickelt hat und sich möglichst in gleichfarbigen Trainingsanzügen begegnet, paarweise alle Hobbys gemeinsam pflegt und überhaupt eigentlich ständig händchenhaltend durch die Welt läuft. Saunabesuche und sowas. Hier haben wir das Problem, dass die Gemeinsamkeitskommunikation überakzentuiert wird und die Differenzkommunikation allmählich getilgt wird. Also eine Paarbeziehung, die sich um die Chance bringt, mit der Differenzkommunikation die Beziehung mit Neuem anzureichern, mit neuen Erfahrungen, mit Erfahrungen, die über die einzigartige Position des Gegenübers in die Beziehung einfließt, wechselseitig zu bereichern. Nun habe ich mit dieser Synchronizität von Differenz- und Gemeinsamkeitskommunikation ein Problem im Kommunikationsraum Liebe bestimmt. Und wir haben eben schon gesagt, das Komplexe an diesem Kommunikationsproblem liegt darin, dass das Paar keine Chance hat, diese beiden Kommunikationsanforderungen zu verzeitlichen. Also bis April macht mal jeder, was er will. Und ab Mai, wenn es wieder wärmer wird, dann kuscheln wir uns wieder. So bis Ende August. Dann kommt wieder Autonomie, Einzigartigkeit, also Differenz. Das Paar hat nicht die Chance, es zu verzeitlichen. Und das ist nur ein Hinweis auf das, was wir jetzt ganz deutlich sehen. Die Kommunikation im Kommunikationsraum Liebe ist die komplexeste Kommunikation, die Menschen erfahren können. So bestimmt haben wir auch die Möglichkeit, die Liebe als eine Kommunikationsform zu bestimmen, noch unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit derjenigen, die sich lieben. Das ist eine ganz wichtige Argumentation. Ich habe überhaupt noch nicht über die Sexualität gesprochen, haben Sie wahrscheinlich gemerkt. Die Sexualität ist noch gar nicht operativ in diesem Modell, sondern wir haben darüber gesprochen, dass Differenz- und Gemeinsamkeitskommunikation eine Handlungsproblematik darstellt, für Akteure, die sich in diesem Raum bewegen. Und das Interessante ist, diese Handlungsproblematik stellt sich sowohl in der homosexuellen als auch in der heterosexuellen Liebeskommunikation. Aber wenn wir an unser Strukturmerkmal Körperlichkeit jetzt denken, das wir in der letzten Vorlesung ja schon entwickelt haben, dann wird klar, dass in der menschlichen Gattung selbstredend die Sexualität, also die sexuelle Ausstattung des Menschen, eine für die Liebe auch ausschlaggebende Rolle spielt. Man kann nun aus dieser Kommunikationsbetrachtung sagen, dass die Geschlechtlichkeit des Paares, die heterosexuelle Konstitution, der Unterschied zwischen Mann und Frau für die Liebenden eine minimale Differenz ist, die sie beide nicht übersteigen können. Minimale Differenz, die für beide Akteure nicht übersteigbar ist, was heißt für beide Akteure nicht grenzenlos mitteilbar ist. Die Selbstdefinition oder die Selbstwahrnehmung der Frau und die Selbstwahrnehmung des Mannes sind zwei Empfindungen oder innerliche Erfahrungen auf die sexuelle Konstitution, die im Kern nicht kommunizierbar sind. Natürlich kann man darüber sprechen, indem man sagt, das versteht ihr Männer nicht, oder Grönemeyer, wie heißt das? Männer sind Schweine oder wie heißt das? Nee. Na, irgendwie sowas, hat er da, der Mann ist Mann, oder das kennen Sie alles von diesem Grönemeyer. Wie heißt das denn überhaupt? Wann ist der Mann ein Mann? Ja, super, nicht? Also toll. Also, wie immer im Einzelnen die beiden Geschlechter über sich nachdenken, ist für die Liebeskommunikation interessant, dass diese Empfindung der eigenen Identität, die sich also mit der eigenen Geschlechtlichkeit, auf die eigene Geschlechtlichkeit beziehen, dass die für den anderen nicht übersetzbar sind. Anders formuliert, für den anderen in einer Liebesbeziehung von daher eine notorische Quelle der Neugier und Aufmerksamkeit auf das Gegenüber. An der Stelle erkennen wir wieder unser Argument, das wir schon kennengelernt haben, dass die Liebeskommunikation soziologisch als eine Kommunikation zu betrachten ist, die kein Ende findet. Und wir finden jetzt ein weiteres Argument dafür, warum diese Liebeskommunikation nicht ein Ende findet. Wegen der Nichtkommunizierbarkeit der geschlechtsspezifischen Selbsterfahrung der Person. Nun kommt die Begehrlichkeit in das Spiel, über das wir jetzt hier uns auslassen, also das Spiel der Liebe oder die Kommunikation der Liebe. Von hierher ist die praktizierte Sexualität des Menschen eine unglaublich interessante kommunikative Situation. Unglaublich interessant im Sinne dessen, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben. Die vollzogene Sexualität ist so betrachtet für beide Akteure erstens ein Versuch, die Nichterkennbarkeit des anderen zu erkennen und zugleich die Erfahrung, dass diese Nichterkennbarkeit gerade nicht in Erkanntheit übersetzt wurde. Die praktizierte Sexualität ist für beide Akteure eine Erfahrungssituation, wo sie jetzt interessanterweise beides spüren. Die vollkommene Fusion mit dem Gegenüber, also das vollständige Einswerden mit dem anderen, also die vollkommene Realität der Gemeinsamkeit und im selben Erfahrungsmoment diese Empfindung vollkommener Fusion und Gleichheit mit dem anderen machen die Akteure die Erfahrung des Gegenteils, nämlich dass sie in der vollzogenen Sexualität ihre Differenzerfahrung am deutlichsten spüren. Die praktizierte Sexualität ist von daher vielleicht die interessanteste, fern von jeder Rotlicht-Quatsch-Deutung, fern davon ist sie vielleicht die interessanteste Kommunikationsbewegung im Geschlechterverhältnis. Durch diesen Umstand, dass beide Akteure hier transitorisch die Erfahrung machen, nicht mehr zu wissen, wer sie sind. Nicht mehr zu wissen, ob sie sie selber sind, also der Einzigartigkeitsentwurf bekräftigt wird, oder ob sie vollkommen mit dem anderen identisch sind. Diese Erfahrung einer enormen Turbulenz, die dann in der Sexualwissenschaft irgendwie Orgasmus oder sowas Komisches genannt wird, diese Erfahrung ist für die Akteure eine transitorische Erfahrung. Ist also als transitorische Erfahrung, wenn Sie so wollen, mit der Utopie von Gemeinsamkeit und Differenz verknüpft, und wird nach der Empfindung wieder rückübersetzt in sprachgebundene Kommunikation.
kann ja nicht ständig miteinander schlafen. Das ist für die Gattung, auch für diese Gattung, die menschliche Gattung, natürlich eine extreme Anstrengung. Also ist das transitorisch. Eine transitorische Erfahrung für beide Partner, die in dem Maße, in dem sie transitorisch die Utopie dieser Beziehung wirksam werden lässt, für beide Akteure den Wunsch freisetzt, dem anderen auch widersprechend zu begegnen. In vielen Stellen des Alten Testamentes, in dem von Liebesbeziehungen aller Art, sie legten sich zueinander, die Rede ist, es gibt sehr viele Stellen, etwa im Alten Testament, finden Sie immer diese Passage, in der es dann heißt, und sie erkannten einander. Das hat mich als junger Bub immer irgendwie irritiert, wieso da plötzlich Erkenntnisakte zur Sprache kommen, wo es doch eigentlich gerade heiß herging. Aus heutiger Sicht oder aus der Sicht der Konstruktion, die wir jetzt hier diskutieren, erschließt sich das eigentlich auf eine wunderbare Weise, weil wir so erkennen können, in einem wie hohen Maße der Liebesakt mit einem Erkenntnisakt synchronisiert wird. Aber ein Erkenntnisakt nur auf halbem Wege, weil die Erfahrung der Gemeinsamkeit nur eine körperliche ist und nicht kommuniziert, sodass diese Erfahrung für beide Akteure ein Impuls ist, ein Anlass ist, wieder zurückzutreten in die Kommunikationsbeziehung einer Liebe, so wie wir sie uns vorgestellt haben, das Sprechen miteinander. So haben wir also in der Liebe eine Kontinuität von Tisch und Bett, von Gespräch und körpergebundener Zuneigung, die sich in der Evolution des Liebens auf je unterschiedliche Weise abwechseln. Nun ist interessant, dass wir mit diesem Kommunikationsakt, also dieser transitorischen Bekräftigung oder Ratifikation der Utopie der Liebe, zugleich denjenigen Akt vor uns haben, der gattungsgeschichtlich für die Selbst Fortsetzung der menschlichen Gattung Voraussetzung ist. Es ist genau dieser Akt, über den die Empfängnis des Kindes entsteht. Das ist eine einzigartige, in meiner Wahrnehmung unglaublich spannende Konstellation, in der die Gattung, die menschliche Gattung, für ihre eigene Selbstfortsetzung sorgt. Der Moment, in dem ein Paar in der Liebe sich seine wechselseitige Exklusivität der Zuneigung bekräftigt, genau in diesem Akt einer vollständigen Fusion mit Ausschluss aller anderen, genau dieser Akt ist theoretisch gesprochen, wir sprechen nicht über Reproduktionsmedizin und dergleichen, genau dieser Akt ist der Akt, über den die Fertilität, also die Fruchtbarkeit des Menschen handlungswirksam wird. Also über die Liebe und ihre Autonomie
kommt es zur Begründung der Selbstfortsetzung der menschlichen Gattung, kommt es zur Geburt von Kindern. Das ist eine einzigartige Konstellation, die für die Soziologie wichtig ist, und daran sehen Sie vielleicht den deutlichsten Unterschied, ich habe es gesehen, zur Biologie, die ja auch über Fertilität nachdenkt. Und für die Biologie ist das eine Veranstaltung quasi animalischer Art. Und in soziobiologischen Theorien wird dann irgendwie noch gesagt, ja, das sind alles die Gerüche, wie beim Löwen oder bei so anderen Tieren ist das beim Menschen alles irgendwie geruchsgesteuert. Dann lesen Sie irgendwo im Internet neueste Forschungen über menschliche Sexualität, es geht alles über die Nasen oder irgendwie sowas. Andere Disziplinen denken darüber nach als eine reine animalische Operation, quasi wie bei den Tieren, über die Brunst ausgelöst, letztlich. Für unsere, wir müssen das gar nicht irgendwie in Zweifel ziehen, für unsere Disziplin oder für unsere Perspektive ist die Kommunikationslogik das eigentlich Ausschlaggebende und, wenn ich hinzufügen darf, das wirklich Faszinierende. Die Kommunikationslogik des Liebens, in der das Paar sich als wechselseitig selbstgenügsam bestätigt, ist genau die Bewegung, über die das Paar in Gestalt des Kindes eine notorische kommunikative Provokation in die Beziehung hineinholt. Notorische kommunikative Provokation, wohlgemerkt auch unter der Bedingung, dass das Kind gewünscht ist. Und in den, naja, in den meisten Fällen, in denen Kinder auf die Welt kommen, sind die Kinder natürlich gewünscht. Für uns ist das gar kein Widerspruch. Wir sagen, ob die Kinder gewünscht sind oder nicht, spielt für diesen Zusammenhang, den wir jetzt am Wickel haben, eigentlich gar keine Rolle. Ob sie gewünscht sind oder nicht, sie sind immer aus unserer Perspektive Exemplare einer Exklusivität des Liebens. Und über diese Funktion, die Exklusivität des Liebens anschaulich zu machen, in Gestalt eines Kindes, schafft das Paar sich eine notorische kommunikative Konkurrenz oder Rivalität. Wenn Sie so wollen, etwas metaphorisch ausgedrückt, ist das Kind der Kuckuck, den das Paar sich ins Nest holt. So betrachtet ist das Kind auch eine Provokation des Paares in dem Sinne, dass es das Paar an seine eigene Endlichkeit erinnert. Durch das Versprechen, die Unendlichkeit im eigenen Lebensvollzug einzulösen. Wenn ich ein Kind bekomme, dann, spätestens dann, werde ich meiner eigenen Sterblichkeit bewusst. Kinder zu haben bedeutet die Wahrnehmung der eigenen Sterblichkeit, bedeutet die Wahrnehmung von Generativität. Und Generativität bedeutet Anerkennung der Befristetheit der eigenen Existenz. Aber diese Anerkennung der eigenen Sterblichkeit ist nun ausgeglichen, kompensiert, wenn Sie so wollen, mit dem über das Kind vergegenständlichen Versprechen, die Ewigkeitsprämisse der Beziehung fortzusetzen, von der wir ja gesprochen haben. Daran können wir uns klar machen, dass das Kind eine systematisch doppelte Funktion im seelischen Haushalt einer Gesellschaft und im seelischen Haushalt eines Paares einnimmt. Es ist aus dieser Betrachtungsweise strukturell ambivalent empfangen in der Welt. Ambivalent bedeutet, es ist gewünscht und es ist in der Position, in der es auf die Welt kommt, zugleich aber auch eine notorische Irritation, Rivalität für die Eigendynamik des Lebens, über die wir gesprochen haben. Letzter Punkt und dann kommt Ihre Frage. Wenn wir uns jetzt fragen, welche Kommunikationsbeziehung nimmt nun das Kind seinerseits auf in diesem neu entstandenen triadischen Kommunikationsraum, dann ist es unglaublich spannend zu verfolgen, dass das Kind mit den nämlichen Strukturmerkmalen ausgestattet, die wir genannt haben, die Kommunikationsbeziehung zu den Eltern aufnimmt. Das Kind möchte körperlichen Kontakt. Na, ist ja klar, also so ein Säugling. Ich meine, der wird high, wenn man den streichelt, überall. Der erwartet ja noch kein Sprechen, sondern der erwartet eine, nun wen wundert es, vollkommen körperbezogene Zuwendungsform. Das Kind erwartet ewige Dauer dieser Beziehung. Immer soll es so weitergehen. Und das Kind erwartet dauernde Präsenz des elterlichen Gegenübers. Also sehen wir daran, dass die Kommunikationsbeziehung, die nun mit der Entstehung der Familie in den Handlungsraum oder Kommunikationsraum der Liebe eingeführt wird, dass diese Kommunikationsbeziehung strukturell konfliktuös ist. Strukturell konfliktuös. Für diesen Kommunikationsraum und nur für diesen gilt, dass Eifersucht ein konstitutives Merkmal der Beziehung ist. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, welche Kommunikations... Achso, Sie wollten ja was fragen. Na gut, also gleich. Also welche kommunikationsstrukturellen Voraussetzungen ermöglichen jetzt die Entwicklung des Kindes? Über welche Voraussetzungen wird das Kind in die Autonomie entlassen? Dann kommen wir zu dem wichtigen Argument, das wir schon kennen. Über die Liebe des Paares hat das Kind die größte Möglichkeit, diesen Kommunikationsraum wieder zu verlassen. Also wieder zu verlassen, nicht irgendwie im zweiten Lebensjahr, sondern nach einem langen, für die Gattung Mensch extrem langen Sozialisationsprozess wieder zu verlassen. Also paradoxerweise gelingt die Autonomie des heranwachsenden Kindes unter der Bedingung, dass die Liebe der Eltern nicht erlischt.
dass die Kommunikationsbeziehung der Eltern als eine Kommunikationsbeziehung eigener Art nicht zugunsten der partikularen Beziehung mit dem Kind aufgegeben wird. Wie ja empirisch immer mal wieder so vorkommt, kaum ist da so ein Bobbelchen auf der Welt, dann verkriecht sich so irgendwie diese Partnerbeziehung. Ich bin zu müde. Der hat die ganze Zeit irgendwie saufen wollen oder wie das dann so geht. Jetzt kommt Ihre Frage. Ja, ja. Ich auch. Jetzt nochmal die Frage. Also wie man mit Sex, wie Sie das nennen, ja, den Partner kennenlernen kann. Erkennen kann. Ja. Okay, wir bleiben mal bei der Formulierung, die ist vielleicht etwas plastischer. Der Gedanke ist der, wir haben in der Gattung Mensch eine Begehrlichkeit, die wir unterstellen, eine wechselseitige Begehrlichkeit. Ich nenne das so, weil es gibt Theorien, die da von Trieben sprechen. Ich habe eine gewisse Abneigung gegenüber dieser Terminologie, weil mir der Triebbegriff zu naturalistisch ist. Als sei der Mensch irgendwie so ein Tier. Und der Trieb, der peitscht ihn sozusagen durch die Welt der Frauen oder durch die Welt der Männer. Und man wartet nur irgendwie darauf, bis dieses animalische Wesen dann irgendwie so eine Triebbefriedigung realisieren kann. Also da habe ich so meine Schwierigkeiten. Ich würde lieber mit einer Begrifflichkeit wie Begehrlichkeit arbeiten. Aber wir unterstellen mal, und das ist in sich eine sehr, sehr wichtige Frage, dass die Gattung, wie andere Gattungen auch, Maikäfer, Krokodile oder was es so gibt, immer auch an ihrer Selbstkontinuierung interessiert sein muss. Alle Gattungen sind an ihrer Selbstfortsetzung interessiert und arrangieren, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, eben über Bruchzeiten, arrangieren definierte Episoden, in denen der Nachwuchs unter besonders günstigen klimatischen Bedingungen, es regnet nicht dauernd, etwa auch, oder es gibt genügend zu fressen, der Nachwuchs erzeugt werden kann. Für die Gattung Mensch nehmen wir etwas Ähnliches an. Und haben bei der Gattung Mensch, was die weiblichen Exemplare dieser Gattung betrifft, einen hochinteressanten Zusammenhang, nämlich eine zyklische Memorisation, Erinnerung an die Möglichkeit des Empfangens. Wir haben eine zyklische, durch den berühmten Regelzyklus, in die weibliche Identität gleichsam eingebaute Memorisation an das Gattungsschicksal oder an die gattungsspezifische Potentialität, nämlich Kinder in die Welt zu setzen. Ich betone das, ich komme noch auf Ihre Frage, so in 3 Stunden ungefähr, ich betone das, weil für die Männer umgekehrt wir mittlerweile oder schon seit langer Zeit nicht mehr definierte Bruchzeiten haben, sondern die männliche Sexualität ist zeitneutral abrufbar, also ist episodenunabhängig. Über diesen Umstand kann die Gattung Mensch sich in ihrer Reproduktionsfähigkeit etwa von klimatischen Bedingungen oder räumlichen Bedingungen ihrer eigenen Existenz vollkommen unabhängig machen. Denken Sie an so einen Löwen oder so einen Eisbären, der irgendwie die halbe Kugel irgendwie ablaufen muss und das auch nur in so ein paar Monaten mit der Chance, dass er irgendwie eine Partnerin oder einen Partner findet. Und kaum kommt er an die Stelle, wo die Damen sich irgendwie aufhalten, muss er vergegenwärtigen, dass lauter männliche Exemplare mit viel prachtvollerem Gewein schon da rumstehen. Er sich also zur Selbstreproduktion in einen Konkurrenzkampf vorher noch begeben muss. Also auf die menschliche Gattung bezogen, wie gesagt, haben wir diesen entscheidenden, wie soll man das nennen, Vorteil, ein Vorteil, den die Evolution der Gattung mit sich gebracht hat, Zeitneutralität, Episodenneutralität bis auf dieses Element des Zyklischen. Und es ist in sich im Übrigen mit Blick auf Essays, es ist in sich für die moderne Gegenwartsgesellschaft, da können Sie mal drüber nachdenken, außerordentlich interessant, dass wir etwa im Unterschied noch zum 19. Jahrhundert heute nirgendwo mehr eine weibliche Abwesenheit begründen können mit dem Verweis auf die Regelblutung. Im 19. Jahrhundert, wenn eine Frau als Wissenschaftlerin eingeladen wurde zum Vortrag, konnte sie mit der Unpässlichkeit, wie das genannt wurde, sich rechtfertigen und ihre relative vorübergehende Abwesenheit dadurch nach außen legitimieren. Niemand hat das irgendwie angezweifelt. Heute sind wir in einer Situation, Sie können das ja selber überprüfen, wo der Zyklus mit den verbundenen Anstrengungen, mit der leiblichen hormonellen Transformation, mit dem Unwohlsein und der Schwäche, der körperlichen Schwäche, na sagen wir es mal vorsichtig, in kaum einem Kontext, vielleicht bis auf das Ballett, überhaupt noch als eine Begründung für Abwesenheit angeführt wird. Nun ja, zurück zu der Frage. Episodenunabhängig in der Reproduktionsmöglichkeit. Die Männer können sozusagen jederzeit und die Frauen können sozusagen gebunden an eine zyklisch sich wiederholende und in der Selbstwahrnehmung der Frau spürbare Bereitschaft, sich um die Selbstfortsetzung der Gattung kümmern. Im Übrigen eine Asymmetrie, von der wir gesprochen haben, die zwischen Mann und Frau unübersteigbar ist, so hatte ich das genannt. Die Empfindungen, die damit verbunden sind, lassen sich nicht kommunizieren. Also man sagt dann, lass mich in Ruhe, ich habe heute irgendwie, mir ist schwindelig und ich habe meine Regel, also lass mich. Natürlich kann man es so kommunizieren. Aber diese Kommunikationen sind im Kern nicht übertragbar. Das war das Argument. Und auch umgekehrt, das, was ein Mann empfindet in der praktizierten Sexualität oder überhaupt als Mann, lässt sich natürlich mit allerlei Texten, Explikationen dem anderen mitteilen. Aber das Faszinierende ist, und dann komme ich auf Ihre Frage, dass doch die Partner eigentlich in einer kontinuierlichen Rätselhaftigkeit sich begegnen, die jetzt Ihre Frage über praktizierte Sexualität und über das Gespräch, diese beiden Medien, immer wieder versucht wird, in eine Annäherung oder in ein besseres Sich-Kennen zu übersetzen. So war der Gedanke. Ich würde sagen, über Sex, ja. Habe ich das jetzt irgendwie? Sie nicken ganz zufrieden? Ja. Schön, ne? Also so ungefähr war der Gedanke, dass eben über körperliche Zuwendung und Gespräch eine Gemeinsamkeit kommuniziert wird, von der wir dann sagen können, sie ist als Gemeinsamkeit so betrachtet immer nur eine Utopie. Immer nur eine Utopie. Nun gibt es natürlich jenseits dieser Kommunikationsform allerlei Abkürzungen, die wir historisch schon sehr früh in der Menschheit ausgebildet haben, also etwa die Prostitution. Über die haben wir schon gesprochen. Das ist darauf bezogen, eine Abkürzung, eine Instrumentalisierung, in der die Kommunikationsbeziehung, das können wir jetzt ganz einfach ja bestimmen, um die Kommunikation der Einzigartigkeit gebracht wird. Die ist getilgt. Und in der Prostitution geht es um die Exekution einer körperlichen Empfindung und um nicht mehr. Und in dem Maße wird diese Beziehung eine Beziehung mit Austauschbarkeit des Personals. Ganz einfach. Und diese Form der Vereinfachung haben wir historisch in der Geschichte der Menschheit schon immer ausgebildet. Wir haben auch, je näher wir an die modernen Zeiten heranrücken, haben wir lange Epochen gehabt, in denen es legitim war geradezu, für die Sexualität und für die affektive Zuwendung eine Doppelpartnerschaft zu wählen, bei der die beiden Partnerinnen oder auch Partner nichts miteinander zu tun haben. Nun, das kennen Sie aus den unterschiedlichsten Romanen und Geschichten. Man hatte eben irgendwie so eine Mätresse, die kriegte sogar Häuser gebaut und die wurde hofiert auf die umfangreichste Art und Weise. Und man hatte für die Aufrechterhaltung einer Kommunikationsbeziehung als Familienmitglied, hatte man eine Partnerschaft, in der es um den Nachwuchs ging, oder auch nicht um Nachwuchs, sondern nur um eine statusangemessene Demonstration ehelicher Gemeinsamkeit. Also solche Abkürzungsformen kennen wir genauso wie die Abkürzungsform, die wir in Gestalt der Gottesliebe vor uns haben. Die Gottesliebe ist eine sehr komplexe Form der Liebe, weil die Gottesliebe, wenn Sie sich mal vorstellen, du liebe Güte, was ist denn die Gottesliebe? Nun, in der Anwendung unserer Strukturmerkmale ist das eine Form der Zuwendung, die auf körperlichen Kontakt vollkommen verzichtet. Die sozusagen körperneutralisierte Zuwendung ist und die ein enormes Folgeproblem hat, nämlich die Einzigartigkeit des Gegenübers, Gott, teilen zu müssen mit anderen, die die nämliche Einzigartigkeit in ihrer Liebesbeziehung zum Ausdruck zu bringen versuchen und zu verfolgen versuchen. Das ist die Dauerproblematik, die sich im Nonnenkloster abspielt, die ja eine Vergemeinschaftungsform ist, die als solche unglaublich interessant ist, Hildegard von Bingen, als unser prominentes Beispiel hier um die Ecke. Ein hochinteressantes Beispiel, also die Nonnenliebe, weil sie eben eine Form der Zuwendung ist, bei der der Liebende oder die Liebenden sich arrangieren müssen mit dem Umstand, dass die Liebe geteilt werden muss mit anderen, die auch lieben. Und diese Konstruktion, also wie entsteht dort nicht Eifersucht, die wird für die beteiligten Akteure vereinfacht durch eine Deutung, der zufolge diese Instanz die einzige Instanz ist, die überhaupt denkbar ist, deren Liebe verträglich ist mit vielen. So wird die göttliche Instanz gedacht, als eine Instanz, der zugeschrieben wird geradezu eine außermenschliche Qualität, nämlich die Universalität der Liebe. Dadurch, durch diese Konstruktion, durch diese Deutung, durch diesen Glauben, durch diesen Gedanken, wird es etwa bei der Nonnenliebe möglich, mit meiner Schwester, die neben mir steht, die den Herrn genauso innig liebt wie ich selbst, mit meiner Schwester, die neben mir steht, eben nicht in Eifersuchtsbeziehungen oder Konkurrenzbeziehungen einzutreten, weil von vornherein unser Geliebter gedacht wird als jemand, für den die Strukturmerkmale des Liebens systematisch außer Kraft gesetzt sind und gerade dadurch seine Einzigartigkeit unter Beweis gestellt wird. Sagen Sie es mal laut. Laut. Nicht? Kinoverabredung? Weil irgendwie so ein Gespräch, was sich da so irgendwie so entwickelt, das kommuniziert ja immer eine Unzufriedenheit und die müssen wir ja, weil ja jetzt bald Weihnachten ist, wollen wir ja friedfertig auseinandergehen, müssen wir die irgendwie bewältigen. Also deswegen. Nein? Nicht? Kein Gedanke? Okay. Das sind also Schwundformen oder abweichende Formen. Und vielleicht ist das eine Gelegenheit, über diese jetzt zu feiernde Ankunft des Kindes auch einmal soziologisch nachzudenken. Wir haben jetzt die Ankunft des Kindes ja ganz aus dem Horizont der Liebe betrachtet. Und wenn wir das jetzt generalisieren auf das Fest, das demnächst gefeiert wird, sehen wir sofort, was hier eigentlich gefeiert wird, ist die Ankunft des Neuen. Also die Menschen feiern in ein paar Tagen und jetzt schon in der Zeit des Advents, also in einer Antizipation dieses Ereignisses, feiern die Menschen bei genauer Betrachtung den Abschied von der ewigen Wiederholung. Und sie feiern die Chance eines neuen Beginns. Sie feiern in der Zyklizität. Ja, super. Also ich meine, es ist toll, dass Sie angekommen sind. Jetzt erstmal schön ausziehen, den Schal ab, den Mantel aus und dann mache ich weiter. Also, das macht gar nichts. So sind wir manchmal. Man kann sagen, in diesem Fest feiern Menschen in der Zyklizität einer Jahresabfolge, feiern sie die Chance der Innovation, also die Chance einer neu beginnenden Sequentialität, einer durch die Ankunft neu einsetzenden Chance der Begegnung untereinander, die sich unterscheidet von dem, was bisher war. Also das Weihnachtsfest ist so betrachtet die rituelle
zeremoniell bekräftigte Erwartung des Neuen oder Erwartung der Ankunft. Deswegen wird auch symbolisch dieses Fest mit Lichtern aller Art versehen, weil das Licht in diesem Zusammenhang symbolisiert das Neue, das in das verschattete Alte eingesetzt wird und begrüßt wird. Und das Interessante an dieser Art der Feier ist, dass sie sich mitteilt dem Menschen vollkommen unabhängig von der Frage, wie sie sich empfinden als Mitglieder einer Konsumgesellschaft. Und wir haben hier jetzt eine ganz andere Deutung als die, die Sie vielleicht in der Zeitung lesen. Das ist alles ganz schrecklich, die Leute geben ja so viel Geld aus und sie denken nur an den Konsum und dies und jenes. Alles mag auch noch zutreffen, aber wir haben hier jedenfalls eine ganz andere Deutung. Eine Deutung, über die wir sehen, in was für einem großen Ausmaß, schicht- und milieuübergreifend, hier eigentlich die soziale Ordnung die Chance ihrer eigenen Selbsttransformation feiert. Selbsttransformation in dem Sinne, dass es mit der Ankunft des Kindes vielleicht alles besser werden möge. Das liegt im Kern in der Ritualität dieses Festes. Und das bringen alle Akteure in einer Sozialordnung dadurch zum Ausdruck, dass sie selbst exemplarisch diese Ankunft in Gestalt der Gabe vorwegnehmen. Für die Gabe, die ja an Weihnachten zeremoniell aktiviert und bekräftigt wird, ist ja konstitutiv, dass sie leistungsneutral und uneigennützig erfolgt. Selbst wenn da in 80% der Fälle kannst du umtauschen, da hinterher gesagt wird, ist für die Gabe konstitutiv, die wir verteilen an diesen heiligen Tagen, ist konstitutiv die Uneigennützigkeit. Und mit dieser Uneigennützigkeit, also dass wir dem anderen etwas geben, ohne die Erwartung der Gegengabe, nehmen wir in unserer eigenen Ritualität eine Chance der Sittlichkeit vorweg oder eine Chance des wechselseitigen Miteinanders vorweg, dass die Chance, die in der Realität der sozialen Ordnung nicht aufgegriffen wird und vielleicht auch deswegen immer wieder für die Menschen in Erinnerung gerufen wird. Und da können wir nun Leute unterscheiden, die das veranschaulichen durch Gottesdienstbesuch oder nicht durch Gottesdienstbesuch. Wie im Einzelnen das aufgenommen wird, ist dann nochmal von Milieu zu Milieu unterschiedlich, von Einkommensverhältnis zu Einkommensverhältnis unterschiedlich. Aber mit diesen beiden Elementen, der Ankunft des Kindes als dem symbolisierten Neuen der Transformationschance auf der einen Seite und mit der exemplarischen Vorwegnahme einer Gesellschaft des uneigennützigen Gebens, wird an Weihnachten die Sozialordnung, sagen wir jetzt mal, an die elementaren Prinzipien sozialer Wechselseitigkeit erinnert. Sie wollten was sagen? Schön laut. Ja.
Ja.
Ja. Das ist das Faszinierende. Gehen Sie mal in Städte, da hängen wunderschöne Bilder, weil natürlich diese Ankunft in der ganzen Kunstgeschichte natürlich notorisch kommuniziert und bekräftigt wird. Die traumhaftesten Bilder gibt es davon. Weil in der Ankunft des Kindes schon der leidende Christus mit aufgenommen wird in die Wahrnehmung. Also, wir hatten gesagt, im Kind die Transformationschance, aber für die Wahrnehmung des christlichen Kulturkreises ist diese zeremoniell bekundete Aufnahme der Möglichkeit des Neuen schon gefiltert durch die Wahrnehmung des möglichen Scheiterns. Und der Kreuzestod ist ja jedenfalls in diesem Kulturraum, ist ja eine Veranschaulichung des Scheiterns dieses neuen Beginns. Und wenn Ihnen das jetzt zu Kulturkreis spezifisch vorkommt, dann ist für unsere Zeit natürlich unglaublich interessant, unseren Blick auf Nachbarreligionen zu werfen und die mit dieser Frage zu befragen. Wie feiert ihr oder wie taucht in eurer religiösen Orientierung so etwas wie die Ankunft des Neuen auf? Wie wird das zeremoniell bekräftigt? Wie ist das, wenn ihr euch beschenkt? Also eben nicht eine Bornierung der christlichen Kultur, hey, das sind wir und was macht ihr denn da, sondern aus der Perspektive der eigenen Wahrnehmung einen interessierten, aufmerksamen, umsichtigen, toleranten Blick auf die Religionen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Christentum sich ja ausdifferenziert haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, ein gutes neues Jahr.